froh, dass ich das Wort Gottes weitergeben darf. Dass ich nicht eine junge Mannschaft aufrufen, die ganze Jugend in Kriege, in den Tod schicken. Wie es die Welt macht, die vielen Unruhe, das Böse. Und wir dürfen die Liebe Gottes weitergeben, dass er für uns sein Leben gegeben hat. Versöhnung dürfen wir weitergeben. Dass es Gnade gibt. Dass es einen Neuanfang gibt. Was haben wir doch für ein Vorrecht? Und manchmal sagen so die Leute, ja, ihr Frommen, und doch, wir haben die beste Botschaft. Lasst sie uns immer um weitergeben. Auch unseren Freunden. Redet von Liebe Gottes. Von seiner Zuwendung, von seinem Suchen für uns. Ja, nächsten Sonntag ist das Thema Gemeinde als Spital, als Krankenhaus. Sie sagen ja immer, wir sollen so perfekt sein als Christen. Die Weltimmel sieht das. Ja, guck mal die, wie die dort tun. Ja? Auch wir sind das Krankenhaus und brauchen Heilung. Und ich darf in dieser Serie weiterfahren, wo wir angefangen haben mit der Bundeslade, wo wir uns als Predigerteam vorgenommen haben, in diesem Jahr gemeinsam die Stiftshütte zu betrachten. Und mir ist bei der Einteilung eben Bundeslade oder auch der Gnadenthron genannt zugefallen. Stell dir vor, der Schöpfer von Himmel und Erde, der König von allen Königen und Vater über alles, wollte unbedingt um mich eine Beziehung zu uns aufbauen. Einfach, weil er uns so gerne hat, gibt er sich selber her für uns am Kreuz. Damit alles, was uns von ihm trennt, um mich vorgenommen werden kann. Gott sehnt sich so danach, dass wir Zeit mit ihm verbringen. Und darum heisst die Stiftshütte auch Zelt von der Begegnung. Gott will sich seinem Volk wie neu offenbaren. Und wenn wir sehen, was das Bild von der Stiftshütte bis ins Neue Testament übergeht, dann merken wir, was für eine tiefe Bedeutung das Ganze für uns auch heute noch hat. Beim ersten Schritt in die Stifthütte begegnen wir ja dem Brandopferaltar. Der steht da hier gerade beim Eingang. Die Menschen haben ihre Opfer gebracht, um Gott zu danken, um Vergebung von ihren Sünden zu bekommen. Und bereits das Bild weist auf Jesus her. Er wird das endgültige Opferlamm, das für alles genügt und für alle genügt. Wir müssen nicht mehr opfern, sondern er sieht, es ist vollbracht. Der zweite Schritt ist das Waschbecken. Viele denken ja, zuerst muss man sich doch reinigen, bevor ich überhaupt zu Gott kommen darf. Fakt aber ist, wir kommen nur über Gnade, über das Opfer von Jesus zum Vater. Erst, als uns seine Gnade berührt, verändert sich auch unser Leben. Das Gesetz hat die Kraft nicht. Dann begegnet uns im Inneren vom Zelt rechts der Schaubrottisch, da hat er schon angeguckt. Das Brot ist ja das Grundnahrungsmittel. Und Jesus sagt, ich bin das Brot vom Leben. Er stillt alle unseren Mangel und er gibt uns auch alles, was wir brauchen. Links im Zelt steht der Leuchter, die Menora, das hat er letzten Sonntag betrachtet. Und er weist auf Jesus, der sagt, ich bin das Licht der Welt. Lasst uns durch mich zum Licht führen. Ich kann alles hell machen, was vielleicht bei dir noch dunkel ist. Dann haben wir noch den Räucheraltar, wo der Ort ist von der Fürbitte. Wenn der Priester davor gestanden ist, hat er ja die goldige Platte mit den 12 Steinen für die 12 Stämme Israel an seiner Brust getragen. Heute ist Jesus unser Hohepriester, der Tag und Nacht für Gott, für uns einsteht, heisst es im Hebräer 9, Vers 24. Und er im Inneren vom Zelt, hinter dem Vorhang, im Allerheiligsten steht jetzt das heutige Thema, eben Bundeslade. Sie steht für Gottes Gegenwart. Während der Kreuzigung von Jesus ist ja der Vorhang im Allerheiligsten von oben nach unten zerrissen und müsste sagen, der Zugang zu Gott ist jetzt zu jeder Zeit frei. Jesus hat uns nicht zu Knechten berufen, sondern zu seinen Kindern, die mit ihm dürfen verbunden sein, heisst es in Markus 3, 14. Das sehen wir so schön an dem, was Gott zu Mose gesagt hat. Hier will ich dir begegnen und mit dir über alles reden, was ich dir für Israel gebieten will, haben wir gehört in der Textlesung. Der Mose hat direkten Zugang gehabt zu Gott. Sonst hat ja nur der hohe Priester und nur einmal im Jahr am grossen Versöhnungstag, am Yom Kippur, ins Allerheiligste rein dürfen. Und da haben wir dann die Bundeslade gesehen, die beschrieben ist. Sie ist beschrieben mit Akazienholz, das gilt als beständig. In der Septuaginta wird es mit unverfühlbares Holz übersetzt. Das Ganze war mit Gold überzogen. Das Akazienholz der Bundeslade ist darum ein Bild für Jesus als Mensch und das Gold ist ein Bild für Gott. Jesus war also 100% Mensch und 100% Gott. Die Stäbe zum Tragen waren ebenfalls aus Holz und Gold. Das Akazienholz ist darum im Zusammenhang mit der Stiftshütte ein Bild für Jesus Christus, der der wahre Mensch geworden ist für uns. Er ist der Spross aus dem Stamm Juda, heisst es ja in Jeremia 23. Jesus sieht selber, wo er auf dem Weg war nach Golgatha. Wenn das am grünen Holz geschieht, was wird dann am dürren geschehen? Er meint ja sich selber. Und er ist ja auch der Nazaräer genannt worden. Nazaräer kommt vom hebräischen Nazer, wo auch grüner Zweig bedeutet. So zeigt das Holz der Bundeslade Jesus als unberührbarer, als heiliger Mensch und das reine Gold, das weist auf seine Gottheit her. Der älteste Freund von Hiob hat Eli Fass geheissen. Eli bedeutet «Mein Gott» und Fass bedeutet «Feingold». «Mein Gott» ist also «Feingold», so rein und schön. Die Bundeslade will also ausdrücken, dass Jesus ganz Gott ist und ganz Mensch. Und dann haben wir oben auf der Bundeslade ja noch den faszinierenden Deckel, also, wo man ja den Gnadenthron genannt hat. Der Deckel aber war aus reinem Gold. Hebräisch heisst der Deckel Chavoret, also, das bedeutet Sühne, Versöhnung. Es heisst Sünde zu decken. Das war der Name vom Deckel. Es wollte sagen, das Gold überdeckt alles. Guck auf Jesus. Staunen über seine Erhabenheit und über seine Herrlichkeit. Soweit das mit unserem begrenzten Verstand und Herz überhaupt möglich ist. Staunen einfach über ihn. Die göttliche Natur ist aus reinem Gold, das alles überdeckt. Das Evangelium wird also hier in der Bundeslade bereits schon vorgespürt. Das Ganze kann einfach... Keiner kann sich vor Gott rechtfertigen. Das Gesetz kann das nie. Und das erwähnt der Paulus ja mehrfach. Durch das Befolgen von Gesetzesvorschriften wird kein Mensch gerecht vor Gott, heißt es in Römer 3. Alle haben gesündigt. Sie erreichen die Herrlichkeit Gottes einfach nicht. Aber sie werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Christus Jesus geschehen ist. Unser Sühnemittel heute ist Jesus. Und in der Elberfelder Bibel wird das in der Fußnote noch erklärt. In Griechisch ist es sogar das gleiche Wort. In Hebräer 9 wird Jesus sogar als Sühnedeckel bezeichnet. So sieht es oder Apostel Johannes. Jesus ist die Sühnung für unsere Sünden. In 1. Johannes 2, 1-2. Und das ist jetzt das Bild von der Bundeslade. Jesus ist Gottes Sohn und Mensch zugleich. Und darum kann nur er Sühne sein für unsere Sünden. Die Bundeslade ist ein zentrales Bild im Alten Testament für das, was Jesus Christus am Kreuz für uns da hat. Sie veranschaulicht, warum es so wichtig ist, dass er im Glauben und im Alltag einfach ständig auf Jesus schaut. Jesus wollte, dass wir in ihm alles finden, was uns bewegt und ihm alles sagen, was wir erleben. Auf ihn gucken und aus ihm heraus sollen wir leben. Er gibt uns einfach eine andere Perspektive als die Welt. Das heisst nicht, dass Gott ständig eingreift und dass wir ständig nur noch Wunder erleben. Manchmal schenkt Gott uns einfach Kraft. Gleich, was wir gerade durchmachen, was gerade in dieser Welt auch verrückt passiert und abläuft. Dass wir einfach an ihm dranbleiben. Und was ist noch auf dem Deckel? Zwei Cherubim-Engel, wie wir sehen. Sie stehen für Gottes Heiligkeit und Gerechtigkeit. Wann werden die Cherubim zum ersten Mal erwähnt? Wo sie Gottes Heiligkeit und Gerechtigkeit müssen bewachen vor dem Garten Eden. Sie müssen mit dem Schwert darauf achten, dass Adam und Eva nicht zurück ins Paradies können. Sie waren also Wächter Gottes gewesen. Sie stehen für Gottes Gerechtigkeit. Und was ist in der Bundeslade drin? Unten drin? Drei Gegenstände. Ein goldener Krug mit dem Manna, einem Aarons Stab, der gesprost hat, und das Gesetz. Was sind das für Gegenstände? Eigentlich sind es alle drei Zeugen für unser Versagen als Menschen. Gesetzestafeln erinnern an Israels Abtrünnigkeit, wo der Mose auf den Berg gegangen ist und mit den zehn Geboten empfangen hat. Was macht das Volk, wenn er zurückgekommen ist? Sie tanzen um das goldige Kalb. Und der Mose war so entsetzt, dass er die beiden Tafeln gerade zerbrochen hat. Das Mann erinnert an das Murren und an Unglauben von Israel. Und der Stab von Aaron, der gesprost hat, der erinnert an die schreckliche Auflehnung, die die roten Koras und die Ältesten gegenüber den Priester Gottes gemacht haben. Drei Gegenstände reden also eine ganz deutliche Sprache. Sie erinnern uns an das gebrochene Gesetz, an Unglauben und an unser Murren, aber auch an unseren Stolz, der sich gegen Christus letztlich auflehnt. Es sind also drei Bilder für unsere Rebellion, die wir Menschen gegen Gott haben. Und Gott sagt, leg das in die Lade unten rein. Und einmal im Jahr, am Yom Kippur, am grossen Versöhnungstag, geht der Hohepriester ins Allerheiligste und sprengt Blut auf den Deckel. Und wenn er Blut drauf sprengt, auf was schauen die Cherubim? Auf was schauen die beiden Gerichtsengel? Sie müssen kein Gericht mehr halten. Wie im Garten Eden, wo sie ihre Schwerte zücken müssen. Sondern sie schauen auf das Blut. Und das Blut erinnert uns doch an das, was Jesus für uns da hat. Er gibt für uns sein Blut. Jedes Jahr am Yom Kippur ist Blut auf den Sühnendeckel gesprengt worden. Und rings um den Deckel war eine Krone, die steht für das königliche Werk von Jesus Christus. Er ist nun der König von allen Königen. Wir haben leider nur eine Dornenkrone übrig für ihn. Jetzt aber ist er mit Herrlichkeit und mit Ehre gekrönt, heißt es in Hebräer 2,9. Und der Blick von den Cherubim richtet sich nicht mehr auf die Rebellion der Menschen. Ihre Augen gucken jetzt nur noch auf das Blut. Mit anderen Worten, sie verkörpern Gottes richterliche Gerechtigkeit. Und wenn Gott nur auf das unschuldige Blut von seinem Sohn guckt, dann kann er nämlich durch das Blut durch auf die Sündache gucken. Denn sie ist zudeckt, symbolisch mit dieser Lade, mit dem Gnadenthron, mit dem Deckel. Wegen dem Blut von Jesus sieht Gott keine Sünde mehr. Jesaja 1,18 sieht es später doch so schön. Weil unsere Sünden auch rot sind wie Blut, sie sollen sie doch schneeweiß werden durch Jesus. Und darum gibt es für uns auch keinen anderen Weg zum Vater, außer durch das vergossene Blut von seinem Sohn Jesus. Und darum kann auch kein Engel für uns sterben, weil in den Engel kein Blut fließt. Darum kann Jesus als Kind, kommt er als Kind zu uns an Weihnachten, für dass er für uns kann sterben. In seinen Adern muss Blut fließen, weil Gott klar gesagt hat, ohne Blutvergießen gibt es keine Sühne, keine Sündenvergebung. Im Hebräer 9,22. Und darum ist es für uns so wichtig, dass unsere Augen nicht zuerst auf die 10 Gebote gucken. Das will der Teufel nämlich. Er sagt ständig, ja, guck mal, was du um mich alles gemacht hast. Was du um mich gedacht hast. Das kann sogar während dem Lobpreis passieren, dass plötzlich irgendwie so ein schweres, komisches Gefühl aufkommt. Der Teufel zeigt uns immer, auf uns selber und sagt, ach komm, vergiss es doch, du genügst doch nicht. Gott aber will, dass wir auf das Blut schauen, dass unsere Augen sehen, was Gottes Augen sehen. Das Blut von Jesus. Und das ist der Grund, warum wir aus uns heraus nie Gerechtigkeit bekommen. Ich bekomme keine Vergebung durch meine eigene Leistung, durch meine Hände und das, was ich mache, durch meinen Kopf und meine Gescheitheit. Meine Gerechtigkeit ist in Jesus. Der Paulus formuliert das mal sehr hart. Ihr seid aus der Gnade gefallen, sieht er einmal. Wem aus der Gnade fällt, heißt das, dass Gottes Gebot höher steht als Gottes Gnade. Man fällt so bildlich gesehen wie in die Bundeslade rein, zurück. Zurück zum Gesetz. Das heisst, das Blut der Gnade steht auf einer höheren Ebene. Es deckt das alles zu. Der Teufel, der lügt uns ständig an und verführt uns und sagt, ja, guck mal auf das Gesetz. Du kannst selber heilig sein. Selber ein guter Christ sein. Lehr doch die 10 Gebote auswendig. Predige viel über die 10 Gebote. Natürlich brauchen wir die 10 Gebote auch, um zu sehen, wie wir selber sind. Aber nie ohne Gnade. Sonst sind wir aus der Gnade gefallen, sagt der Paulus. Das ist der alte Weg. Das ist die alte Ordnung, mit der stehgehauene Gesetz. Das aber führt zum Tod. Gott nennt den Weg in 2. Korinther 3,7 sogar den Weg des Todes. Wer auf diesem Weg geht, ist auf dem Weg zum Tod. Er tötet uns mit der Zeit. Für Luther will er selber machen. Und liebe Gemeinde, der einzige Weg, der uns heilig macht, ist der Weg der Gnade. Und sie steht über all unseren todbringenden Versuchen, das Gesetz irgendwie doch noch zu halten. Wir schneiden uns von Christus ab, wenn wir den Weg gehen. Weil wir uns dann auf unsere eigene Anstrengung verlassen. Guckt doch mal, wie nehmen wir Mühe geben. Wir verlassen uns dann auf unsere Gesetzestreue. Sehr anschaulich wird das ja in Johannes 8. Da kommen ja die Pharisäer zu Jesus. Und sie bringen ja die Frau mit, die sie anscheinend mit Ehebruch ertappt haben. Und sie werfen sie so Jesus vor die Füße und sagen, Meister, im Gesetz hat Mose geboten, dass so Leute gesteinigt werden sollen. Vers 4. Sie tun also so, als würden sie das Gesetz verteidigen. Aber man merkt sehr schnell, das Gesetz ist ihnen gar nicht im Herz. Sie will damit nur erreichen, dass Jesus vom Gnadenthron gestoßen wird. Sie will das Gesetz zurückbringen. Das sagten sie aber, um ihn zu versuchen, damit sie ihn anklagen können. Und so Leute gibt es bis heute. Sie warten nur darauf, Jesus und seine Jünger irgendwo anzuklagen. Ich habe es vorhin schon gesagt, ja, guckt mal, wie die Christen tun. Es geht ihnen gar nicht um das Gesetz. Und trotzdem will sie das Gesetz zurückbringen, weil sie Gnade von Jesus nicht will. Weil sie ihn will beseitigen. Aber was passiert jetzt? Aber Jesus bückte sich und schrieb mit dem Finger etwas in den Staub. Er tut also so, als hätte er sie gar nicht gehört. Und er schrieb nicht nur auf den Boden, sondern es hieß nur, er bückte sich dazu. Vers 7. Als sie nun fortfuhren, ihn zu fragen, richtete er sich auf und sprach zu ihnen, okay, von mir aus steinigt die Frau. Aber nur wer ohne Sünde ist, soll der erste Stein werfen. Hat Jesus damit das Gesetz gebrochen? Im Gegenteil, er hat es noch verstärkt. Er hält das Gesetz aufrecht. Hat Jesus die Pharisäer geliebt? Ja, der hat mir eine zweite Chance gegeben. Dann steht, und wieder bückt er sich und schrieb in den Staub zum zweiten Mal. Wie oft hat Gott das Angebot geschrieben? Auch zweimal. Das erste Mal auf dem Berg Sinai, wo er sie dem Mose übergeben hat. Aber als der Mose vom Berg kam, hat er gesehen, wie das Volk um das goldige Kalb tanzt und das anbetet. Und er hat gewusst, so kann ich doch das Gesetz nicht ins Lager bringen. Das wird gerade alle vernichten. Darum zerbricht er die beiden Tafeln. Und hat ihn Gott dafür bestraft? Nein. Der Mose hat die beiden Tafeln zum Schutz vom Volk zerbrochen. Doch da sieht Gott, ich will dir neue Tafeln geben. Beim zweiten Mal, wo Jesus sich bückt, ist es Gnade. Er wendet das Gesetz von der Frau ab und er richtet es gegen die Ankläger. Ihr bildet euch etwas auf das Gesetz ein. Gut, der richtet nicht das volle Licht vom Gesetz auf euch. Und Jesus sagt, wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein auf sie. Und in der Bibel steht Vers 9, als sie aber das hörten, gingen sie von ihrem Gewissen überführt, einer nach dem anderen hinaus. Sie konnten das Licht vom Gesetz gar nicht ertragen. Sie konnten nur noch davon laufen. So nach dem Motto, okay, nach dem Gottesdienst, ich muss jetzt gehen, meine Frau hat gekocht. Ich will mich dem nicht stellen, ich gehe jetzt. Ich muss jetzt essen. Und was sagt denn Jesus zu dieser Frau? Wo sind deine Ankläger? Hat dich niemand verurteilt? Warum stellt Jesus dieser Frau die Frage? Weil wir es müssen bekennen, dass es keine Verurteilung mehr gibt. Jesus möchte, dass wir es bekennen und ihn damit gross machen. Es ist irgendwie schon klar, dass sie niemand verurteilt hat. Sie waren ja alle schon vor. Aber er wollte, dass sie bekennt. Niemand, Herr. Und es ist so wichtig, dass wir Jesus bekennen. Und was sagt er zu ihr? So verurteile ich dich auch nicht. Geh hin und sündige nicht mehr. Kraft herzugehen und nicht mehr sündigen, entspringt nie aus dem Gesetz, sondern alleine aus dem Gnadenthron. So verurteile ich dich auch nicht. Und die Engel auf der Bundeslade, die symbolisieren das. Gott sieht nur noch das Blut von seinem Sohn Jesus. So gibt es nun keine Verdammnis mehr für die, die in Christus Jesus sind. Römer 8. Das ganze Kapitel steckt voller Sieg von Jesus über seine Kinder. Und es endet mit: Nichts kann uns scheiden von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Nichts. Und wie geht es weiter nach dieser Geschichte in Johannes 8? Was ist der nächste Frage? Seht Jesus als nächster Vers. Er geht weiter zurück zu den Pharisäern, um ihnen zu sagen: Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht mehr in der Finsternis wandeln, sondern er wird das Licht des Lebens haben, das zum Leben führt. Jesus meint hier nicht das Licht, vor dem wir uns fürchten müssen. Oder Angst müssten haben, weil wir jetzt ins Allerheiligste kommen. Weil uns die Sünde vor ihm einfach bloßstellt. Nee, er sagt, fürchtet euch nicht mehr von diesem Licht. Euch ist heute der Heiland geboren. Da ist auch das Licht gekommen, das sie Angst hatte. Keine Angst mehr, der Heiland kommt. Sein Licht zeigt uns, weil vollkommen sein Werk ist. Und wie wunderbar sein Blut uns reingewaschen hat, weisser als Schnee. Wie ich das die Woche gerade erlebt, wo wir am Anfang waren im Wallis, hat es gerade einen Meter hergekippt. Alles zugedeckt, alles weiss. Ich habe noch einmal vor ein paar Wochen die Geschichte erzählt, wo ich cool in den Hirten hatte, weh durch, ich halb oben noch geschlafen habe, bei 0 Grad, in der Stube, am wärmsten, im Stall gewesen. Und dann hat es einmal so viel geschnitten, wo ich den Mist raus tun wollte, habe ich den Misthaufen nie mehr gefunden. Es hat so viel Blasen. Alles zugedeckt, alles weiss. Sie haben nicht mehr gewusst, wo der Misthauf ist. Und genau das ist das Bild. Wenn Jesus dir vergeben hat, dann findest du keinen Misthaufen mehr. Er ist fort. Er ist zugedeckt, weisser als Schnee. Wisst ihr, wie manchmal so komische Vorstellungen von Gott. Wie wir für Gott müssten sein. Was wir doch alles noch müssten tun. Einige rufen lieber, wie kann Jesus es wagen, so zu reden? Sie rufen lieber, steinigen die. Er lästert Gott, steinigen da ihn. Wo bleibt da Gottes Gerechtigkeit? Er aber will, dass ich mein Herz vor ihm ausschütte. Dass ich seine Nähe suche und dass ich einfach bei ihm bin und bei ihm bleibe. Dass ich aufs Blut gucke, das er für mich vergossen hat. Es genügt ihm nicht, wenn wir einmal in der Woche hier im Gottesdienst uns so ein bisschen geistlich fühlen und anbeten. Und wenn wir um ihn heimgehen, was bleibt Jesus am Montag oder schon heute Nachmittag? Er ist bei dir. Er ist da. Er ist in deiner Wohnung, da wo du lebst. Und wenn du heute Abend einen Western reinziehst oder vielleicht irgendeine Seifenoper anguckst, dann möchte Jesus nicht ins Nebenzimmer geschickt werden. Die Frage ist nur, ob du ihn so gerne hast, dass er bei dir sein darf. Einige meinen, dass wir als Christen nicht mehr versagen dürfen. Wir ganz müssen gehorsam sein. Das können wir leider nie. Wir können nicht so im Licht leben wie Jesus. Aber wir können seinem Licht nachfolgen. Weil der Zugang frei ist. Weil durch das Sterben von Jesus der Vorhang von oben nach unten zerrissen ist. Nicht von unten nach oben. Das ist ganz wichtig. Von ihm her ist er zerrissen. Einige meinen ja, dass wir als Christen nicht mehr versagen dürfen. Doch, also wir versagen immer um mich. Aber der Zugang zum Allerheiligsten ist nur von jetzt an zu jeder Zeit frei. Nicht nur einmal im Jahr, sondern jeden Tag. Darum lasst uns hinzutreten mit Zuversicht zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zu der Zeit, wenn wir Hilfe nötig haben. Hebräer 4,16. Denn aus seiner Fülle haben wir alle genommen, Gnade um Gnade. Als ich die Ausbildung gemacht habe, das hat mich mal umgehauen, wenn ich das gelesen habe. Das hat mich so berührt. Geschenk um Geschenk. Gnade um Gnade. So herrlich. Und wenn der hohe Priester ins Allerheiligste geht, dann hat er ja die 12 Steine hier auf der Brust getragen. Sie sind ein Bild für uns, ein hoher Priester Jesus, der uns ganz nach an seinem Herz haben will. Wo tragen. Steine reflektieren das Licht nur. Und so sollen wir uns sehen. Er ist das Licht der Welt. Stell dir vor, wie du seine Herrlichkeit einfach nur widerspiegelst, wenn du vor Gott kommst. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken, sieht uns die Bibel. Und ich möchte dich einladen, einfach jetzt dein Herz zu öffnen und so zu Jesus zu kommen, wie du bist. Die Bibel sagt, jetzt ist die Zeit. Schieb es nicht auf. Liebe das alte Lied, so wie ich bin, so muss es sein. Nicht meine Kraft, nur du allein. Dein Blut macht mich von Flecken rein. O Gottes Lamm, ich komm. Und ich möchte dich einladen, einfach jetzt mir zu beten, und einfach ganz auf Jesus zu vertrauen. Das Gesetz hat keine Kraft, uns zu verändern. Aber der Blick auf das Kreuz, auf den Gnadenthron, auf seine Liebe zu uns, das verändert uns. Lass uns aufstehen, miteinander beten, weil er auch noch unsere leeren Hände herhaben. Er will uns füllen. Danke, Jesus, dass es so ist, dass du am Kreuz für meine Sünden gestorben bist. Und ja, ich kann es nur bekennen, ich bin ein sündiger Mensch. Aber ich glaube, Jesus, dass du gekommen bist, um all unsere Sünden wegzuwaschen durch dein Blut am Kreuz. Und danke, dass du von den Toten auferstanden bist, ohne meine Sünden, ohne Schuld. Danke, muss ich keine Angst mehr haben. Ich muss nicht mehr denken, oh Mann, es längt mir einfach nie. Lass mich einfach auf dein Blut gucken. Was ich brauche, ist deine Gnade. Was alles aus meinem Leben rausräumt, was dir noch im Weg steht. Und wenn du mir manchmal etwas wegnehmen musst, was mich vielleicht noch hindert, ganz nah bei dir zu sein, hilf mir es loszulassen. Du gibst mir ja letztlich immer etwas viel Besseres dafür. Und wenn du vielleicht auch mal eine Tür zuschliessen musst, dann öffnest du mir ein grosses Tor. Danke, dass du so bist, Jesus, so nach. So anders bist du um mein Herr und mein Gott, Jesus. Und so möchte ich uns alle segnen, im Namen von Jesus Christus. Amen.